Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 251. Nina Deißler. Schluss mit dem Dating-Chaos. Wie echte Beziehungen gelingen. Viele Singles kennen die Herausforderung. Im Job läuft's rund, aber beim Beziehungsaufbau herrscht manchmal totales Dating-Chaos. Also bereit für mehr Liebe und weniger Dating-Chaos? In dieser Folge spricht Nina Deißler, Deutschlands bekannteste Beziehungscoachin, mit viel Humor und Herz über die größten Missverständnisse beim Dating. Die Kunst des Flirtens und warum es manchmal völlig egal ist, in welche Schüssel der Kartoffelsalat kommt. Erfahre, wie du mit Authentizität, Mut und ein bisschen Marketing-Know-how echte Beziehungen aufbaust. Ja, und warum Vertrauen und Verantwortung dabei die heimlichen Superkräfte sind. Einschalten, schmunzeln und inspirieren lassen. Schluss mit dem Dating-Chaos. Jetzt wird's ehrlich.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal ein herzliches und emotionales Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und wir kennen das ja. Erfolgreiche Menschen, die stehen manchmal denen über den Dingen, aber es gibt einfache Sachen, die schaffen die einfach nicht. Die kriegen es nicht hin, eine Beziehung aufzubauen. Natürlich bauen sie jeden Tag Beziehungen auf zu Kunden, aber persönliche Beziehungen, das fällt ihnen verdammt schwer. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir eine Expertin dazu. Ich hole mir jemanden dazu, die aus Funk und Fernsehen bekannt ist, die viele Bücher geschrieben hat und die zu dem Thema Beziehungsaufbau genau das sagen kann, was ich wissen will. Herzlich willkommen, meine liebe Kollegin Nina Deißler.
Hallo Udo, schön hier zu sein.
Ja, das freut mich. Nina, du fragst man sich, also im Allgemeinen, wenn man dich googelt, dann bist du der Beziehungscoach. Erstmal, der ist sowieso doof, du bist die Beziehungscoachin, will ich mal so sagen. Kommst aus einem ganz anderen Bereich, hast mal Marketing gemacht und ähnliches und bist dann irgendwann nach Hamburg gekommen. Und jetzt mal die Frage, sag mal, was hat dich denn dazu gebracht, in dieses Thema so intensiv einzusteigen?
Ganz, ganz viel Neugier und dann einfach auch Gelegenheit und auch Lust auf dieses Thema. Ich bin eher mit Jungs groß geworden als mit Mädchen und hatte dann so in der Pubertät auch ein bisschen ja Schwierigkeiten mit meinem eigenen Geschlecht und war dann eher mit Jungs zusammen und die haben dann irgendwann angefangen, mir Fragen zu stellen über Mädchen, manchmal ganz bestimmte Mädchen, du sag mal, ne, die Nicole, meinst du die, ne, so, und mich hat dieses Thema immer so fasziniert. Warum funktioniert das bei den Jungs irgendwie tendenziell ein bisschen anders als bei den Mädels? Und ich habe dann auch immer ja Fragen gestellt, war häufig dann so die mit der man reden konnte. Und habe dann angefangen, so die ersten Bücher, die es damals gab, was so also ne, populär war. Also hier John Gray, ne, Frauen sind von der Venus, Männer sind vom Mars und die Gottman-Sachen und so. Und die Ellen Pease, Ellen und Barbara Pease haben ja damals auch, das war ja alles sehr, ja, sehr markig, sehr klischeehaft, aber ein bisschen Wahrheit war ja schon dabei. Und so war das dann irgendwann, dass also so Anfang meiner 20er, wenn irgendwo im Bekanntenkreis ein Pärchen Stress hatte, klingelte bei mir das Telefon. Und irgendwann, ich habe, wie gesagt, wie du ja sagtest, Marketing, Vertrieb, also ich habe einen ganz ordentlichen Beruf gelernt, habe auch relativ lange noch bis 2002 in diesem Beruf gearbeitet. Also immer im Vertrieb oder im Marketing und habe dann aber irgendwann nebenberuflich nochmal studiert, habe dann, weil ich in diese Richtung weitergehen wollte, eine Ausbildung gemacht, einmal zur Kommunikationstrainerin und einmal eben Marketing studiert und ich saß immer in diesen Vorlesungen und dachte, Das ist wie beim Flirten eigentlich, ne? So, das ist wie beim Daten. Also, ne, diese ganze Geschichte mit so die Zielgruppenansprache, Werbewirksamkeit und Produktverpackung. Und immer wenn das so ein bisschen erklärt wurde, ne, also so klassische Sache aus dem Marketing, wenn man es ein bisschen markig ausdrücken will, ist ja, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und das ist eines der Dinge, die ich halt beim Dating immer wieder sehe. Wenn du aufs Online-Dating gehst, du gehst auf irgendeine Plattform, ja, Tinder, Bumble, wie sie alle heißen,
Da möchte ich nachher
ne?
noch drauf zu
Du
sprechen kommen.
siehst halt dort unglaublich viele Köder, die dem Angler schmecken
Ja,
würden.
ja, ja.
Und irgendwann sagte halt mal jemand zu mir, du machst das so gut, du müsstest das eigentlich beruflich machen. Das war aber so Ende der 90er Jahre. Da, also heute ist ja, also jeder ist ja Coach, ne? Wo du
Hier,
hinguckst,
hier, hier, hier,
Coaches
hier.
für alles und
Genau.
nichts. Und damals war das ja was ganz, das war ja ganz, ganz neu. Das gab es maximal für den Beruf. Und trotzdem habe ich eben gemerkt, es gibt so viele Leute da draußen, die sind ja nicht per se doof, aber die haben halt blinde Flecken oder Ängste oder Missverständnisse oder. Und die sind ja nicht krank, die müssen ja nicht zum Therapeuten, sondern die brauchen eigentlich mal jemanden, der die eben so an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, wir müssen reden. Und so habe ich tatsächlich 1998 schon per damals noch Kleinanzeige im Stadtmagazin inseriert, dass ich das tun würde für Männer, dass ich ihnen ehrliches Feedback gebe und Tipps, wie sie eben in Sachen Dating, naja, wie sie besser ankommen bei anderen.
Und
Ne? So.
das finde ich so cool, weil ich mein Marketing und diese Sachen Akquise ist ja genau das. Es geht ja um Sozialakquise, wenn man das mal so sagen kann. Und ich kann mich noch erinnern, so an die Zeiten, also das gibt es ja heute gar nicht mehr so sehr, als ich jung war, schon sehr, sehr lange her, ist man Samstag in die Disco gegangen. Samstags gingst du zur Disco zum Thema Sozialakquise, ne? Du hast dich schick gemacht, hast gesagt, guck mal, das Hemd, ach, der Chris Roberts Kragen, der war so rund hier, den musst du dazu haben. Und dann gehst du da rauf, bisschen Parfum und so. Und meine Mutter sagt, oh, du stinkst ja heute was. Nee, Moni, das ist wichtig, das brauche ich so. So, und dann kamst du da hin und warst natürlich immer enttäuscht an dem Abend, weil ja diese Akquise nicht funktionierte. Die kam immer mit Partnern und dann waren die Mädels zusammen und da war es so schwierig. Was mir aber immer gelungen ist, und diese Erfahrung habe ich genau gemacht wie du, ich wurde immer von Mädels angesprochen, wenn die Liebeskummer hatten. Weil die gedacht haben, dem Udo, dem kann man sich anvertrauen, wie bei dir die Männer kamen, kamen bei mir die Mädels. Und dann dachte ich immer, das ist doch eine verkehrte Welt. Ich bin der Tröster, aber die will doch nichts von mir. Und diese Erfahrung hast du möglicherweise auch gemacht, ne?
Ja, bei mir war es immer noch mal so ein bisschen anders. Das fand ich immer ganz süß, weil ich hatte ja schon Schlag bei den Jungs. Spannend war aber, und das hat mir irgendwann sehr gut gefallen, dass also es gab so drei Sorten Männer, ne? Es gab so die einen, deren Typ ich einfach nicht war, was ja um Gottes Willen völlig okay ist. Und dann die anderen zwei Sorten waren so die sich getraut haben und die Schiss vor mir hatten. Und das ist mit der Zeit auch deutlich mehr geworden. Also seit ich das wirklich hauptberuflich mache, ist also der Anteil der Männer, die ein bisschen Schiss vor mir hat, die ist deutlich gestiegen. Und das ist ganz lustig. Ich habe ja auch ein Kabarettprogramm zu diesem Thema. Ich trete ja auch als Kabarettistin auf und da erzähle ich eben unter anderem auch darüber, was mir so passiert ist, als ich mal eine Zeit lang Single war. Ich mache das ja, wie gesagt, schon sehr lange, schon über 25 Jahre. Und bin seit ja, 17 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Und dazwischen war ich aber auch mal 1, 2 Jahre Single. Und da habe ich also wirklich ganz unmögliches Zeug mit Männern erlebt, wenn man eben, ne, abends dann irgendwo hingeht und jemanden kennenlernt, den man ganz interessant findet. Und dann kommt irgendwann diese Frage, was machst du eigentlich beruflich? Und dann musste ich mir schon manchmal überlegen, sage ich jetzt die Wahrheit oder, ne? Möchte ich noch ein
Die
bisschen Spaß haben?
Emotionstrainerin, ne? Das könnte man ja auch sagen.
Das hätte ich damals, ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Also, aber das war schon ganz interessant, was ich dann so für Reaktionen bekommen habe.
Also mein Einstieg in das Thema fing mit einem Buch an. In Hannover, Schmoll und Seefeld 1984, da hast du dich noch überhaupt nicht für dieses Thema interessiert, weiß ich, denn so mit 10 macht man das einfach nicht. Und da wurde ich aufmerksam auf ein Buch von einer Autorin, die du möglicherweise kennst, Constanze Elsner. Sagt dir das was?
Das
Wie man
sagt mir
eine
was, ja.
Frau aufreißt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt stehst du als Mann vor diesem lösungsorientierten Ratgeber. Wie man eine Frau aufreißt. Da guckst du doch rein und sagst, doch, doch, das ist. Und ich habe mir das Buch dann gekauft, aber ich habe erstmal gelesen, worum es da geht. Und das fing an mit Zitaten und ähnlichem. Und ich war sehr fasziniert von dem Buch, weil es ging nämlich um ein ganz entscheidendes Thema. Nutze die Chance. Es geht nicht darum, jemanden aufzureißen, sondern es geht darum, die Gelegenheit wahrzunehmen. Da sitzt jemand neben dir an der Ampel, im Cabrio, lächelt dich freundlich an. Was machen die meisten Männer? Die gucken weg, voller Angst. Nein, die Chance kommt nicht wieder. Sprich doch jemand an. Da muss ja nicht gleich eine Liebesbeziehung draus werden. Aber das habe ich aus diesem Buch gelernt und das fand ich so fantastisch.
Ja, und das machen ganz viele Menschen nicht, weil sie sagen, ja, aber häufiges Thema zum Beispiel, ja, ich weiß ja nicht mal, ob die oder der Single ist. Ja, und?
Würdest du dir sagen?
Also, ne, das ist, weil für mich ist ja ein Flirt beispielsweise heißt, ich vermittle jemand anderem ein wirklich gutes Gefühl, wenn es irgendwie geht. Das ist, was ich im Sinn habe. Und wenn derjenige auf Basis dieses guten Gefühls mehr Interesse an mir entwickelt, dann redet man vielleicht noch mal miteinander oder man trifft sich oder also die Beziehung vertieft sich und man nähert sich einander an. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas mache, wo ich beim allerersten sofort irgendwie, ne, mit der Tür ins Haus und alles klar mache, sondern ich biete was an. Und das Erste, was ich anbieten sollte, ist ein gutes Gefühl. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich kann nicht einfach mit irgendjemandem, ja, weil ich weiß nicht, ob der Single ist, dann sage ich damit ja, ich bin nur bereit, jemandem ein gutes Gefühl zu vermitteln, wenn ich ziemlich sicher sein kann, dass die Person auch, also, das macht man doch nicht. Ne? Also, wir kennen ja immer, wenn Wahlen sind, zum Beispiel, haben ja die Parteien auch irgendwelche Stände, wo sie dann, ne, mal Kugelschreiber oder ein Blümchen oder
Rose,
so
Rose.
verteilen oder Lose oder was auch immer. Und das wäre ja ganz schrecklich, wenn die zu jedem hingehen würden und sagen würden: Also, das gebe ich dir aber nur, wenn du schon sicher bist, dass du uns wählen willst.
Ja,
Also,
genau,
würdest du ja auch
das
sagen:
wäre
Boah, wie unsympathisch ist das denn? Und
aber
genauso ist
das
es da
Erste, was
auch.
du als Opener vermittelst, ist genau dein Gesicht, dein Lächeln. So, das ist das, also das merke ich sofort, wenn man mit Nina spricht, sofort ein Lächeln. Und das ist das, was vielfach vermisst wird. Ich denke, in unserer heutigen hektischen Gesellschaft sind wir ja kaum noch in der Lage, Beziehungen aufzubauen, wenn wir es nicht wollen. Wir stehen an der Supermarktkasse, wir regen uns darüber auf, dass jemand nicht vorankommt und ähnliches. So wird mit Stinkefinger gezeigt. Und wir gehen nicht mehr emotional aufeinander ein. Und das finde ich so schade. Und deswegen ist es vielleicht so schwierig, Beziehungen überhaupt zu knüpfen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so emotional abgestumpft sind. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein wirklich schwieriges Thema, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren zu tun habe. Denn sind wir mal ganz ehrlich, diese kleinen Taschencomputer hier, ne, die sind ja unglaublich spannend, aber die haben auch Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen, die sind aus meiner Sicht, das ist das relativ einfach zu beschreiben. Der Mensch versucht es sich natürlich immer so einfach wie möglich zu machen. Das ist ja auch etwas, das uns auszeichnet, ja, dass wir immer wieder nach Vereinfachungen suchen, dass wir unser Risiko minimieren wollen. So, also das ist ja Evolution. So sind wir ja hierher gekommen. Ja, dass wir seit Tausenden von Jahren so gut wir können Risiko minimieren, Output maximieren und wenn es irgendwie geht, so wenig wie möglich Aufwand betreiben. Das ist an sich eine gute Sache. Das Problem ist nur, dass das in diesem Fall krasse Nebenwirkungen hat. Denn natürlich können wir uns mit, also, oder ich fange mal an einer anderen Stelle an. Wir haben ja alle ein gewisses Bedürfnis nach Sicherheit. Und wir haben auch ein gewisses Bedürfnis nach unserer Privatsphäre und Intimsphäre. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wie du sagst, im Supermarkt an der Kasse stehen, da ist es sehr häufig so, dass unser, der Bereich, den wir eigentlich gerne für uns haben, unterschritten wird. Genauso in öffentlichen Verkehrsmitteln, genauso in Aufzügen, ne? In vielen, vielen Bereichen wird das unterschritten. Und genau, ne? Und wir haben die Tendenz, dass wir dem sehr gerne ausweichen möchten. Man fühlt sich automatisch nicht so wohl. Und das hier ist eine fantastische Methode, dem aus dem Weg zu gehen. Ne? Nämlich, wenn ich mit dem Kopf im Handy hänge, dann bin ich zumindest mental nicht dort, wo mein Körper sich gerade befindet. Ich kann also aus einer Situation, in der ich nicht so gerne sein möchte oder in der ich mich vielleicht sogar nicht so wohl fühle, flüchten. Dann habe ich diese wunderbaren Dating-Apps. Wir wissen alle, kein Mensch möchte tatsächlich gerne freiwillig abgelehnt werden. Niemand. Und es gibt eine fantastische Möglichkeit, Ablehnung aus dem Weg zu gehen. Das ist der Erfolgsfaktor der Online-Dating-Portale und vor allen Dingen der Erfolgsfaktor von Online-Dating-Portalen wie Tinder. Wenn Tinder jedem Mann, der dort eine Frau wischt,
Ja, ihr wisst alles.
eine Nachricht schicken würde, wenn er von dieser Frau nicht gematcht wird, wäre Tinder schon lange gar nicht mehr in Business. Du erhältst ja nur die Information, it's a match. Das heißt, du bekommst die Körbe, die du bekommst, gar nicht mit. Du bekommst nur die Erfolgsmeldung. Das ist ein großer Vorteil, vermeintlich, ja, zum echten Leben. Und bei den Frauen genauso, ne? Wir Frauen haben, natürlich haben Frauen auch Angst vor Ablehnung. Noch mehr Angst haben Frauen aber davon, dass sie von jemandem angelabert werden, den sie dann nicht mehr loswerden, der sich irgendwie als unangenehm oder vielleicht sogar gefährlich entpuppt. Und das Online-Dating gaukelt hier eine gewisse Art von Sicherheit vor. Plus, sind wir mal ehrlich, wir sind alle faul, ja? Und auch diese Faulheit gehört ja zur Evolution, eben nicht unnötigen Aufwand betreiben zu wollen oder zu müssen.
Wenn wir
Und
Tesla-Autos schon bestellen können mit wenigen Klicks, warum sollen wir nicht auch Frauen oder Männer mit wenigen Klicks bestellen
so,
können? Ne?
ne, es ist
Ich
so
war ganz
einfach.
überrascht. Ich habe
Ich
meinen
muss ja nicht mal das Haus verlassen. Der
Richtig.
Nachteil ist aber, dass genau dadurch die Skills, die du damals lernen musstest, Udo, um am Samstagabend erfolgreich zu sein, die lernen wir dann nicht mehr, wenn wir uns eben nicht mehr in Gefahr begeben. Ne? So wie wenn man immer nur in ganz sicheren Gewässern schwimmen lernt, man im Meer plötzlich mit der Strömung nicht mehr klarkommt, weil man es nicht gelernt hat.
Und dann sind wir alle Voyeure. Also solche Sendungen wie die Bachelorette, der Bachelor, Bauer sucht Frau oder ähnlich, das sind ja alles voyeuristische Sendungen. Ich habe jetzt eine mal gesehen, The Golden Bachelor, da ging es um einen Herrn über 70, habe ich gedacht, oh, endlich hat man mal eine Zielgruppe angesprochen, die immer größer wird, weil gerade im Alter ist ja Einsamkeit ein riesen, riesen Problem. Aber was hältst du von diesen Sendungen?
Ich kann die nicht gucken.
Das ist gut so, geht
Ich
aus.
kann die nicht gucken. Ich werde da irre. Ne? Also, das ist ganz egal, welches Format das ist. Ich sehe da immer wieder so Ausschnitte und selbst bei diesen Ausschnitten, ne, immer so. Ich kann da nicht hingucken. Ich will da immer reinspringen. Denk, bist du eigentlich wahnsinnig?
Ja, genau.
Aber dafür ist es ja auch gedacht.
Ja.
Ne? Ganz klar. Ich kann mir das überhaupt nicht angucken. Ich war immer mal wieder im Gespräch, auch solche Sendungen zu begleiten. Ich habe zum Teil auch in der Vergangenheit Sendungen begleitet in diese Richtung. Es gibt ja diese Sendung First Dates. Da war ich auch mal im Gespräch. Das hat ja, ich glaube, Vox hat es gekauft, aber da gab es auch mal einen anderen Sender, der da Interesse hatte, wo ich quasi da im Gespräch war und ich kann das heute, ich kann mir das nicht angucken. Ich bin so froh bei manchen Dingen, dass ich denke, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht.
Ja, ich kenne eine Kollegin und eine Sendung, die ich noch ganz annehmbar fand, weil sie auch lustig war, war Herzblatt. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, habe ich
Drei und drei
geliebt.
sitzen ineinander und, dann, und, so, und das wäre ihr Herzblatt gewesen, hat dann Rudi Carrell gesagt oder wie auch immer. Das hatte noch ein wenig anderes Niveau. Da war Spannung dahinter. So, und, aber alle diese anderen Sendungen, Bauer sucht Frau, um Gottes Willen.
Nee, also wir haben tatsächlich, es ist lustig, dass du das sagst. Das hat ganz am Anfang hat das Rudi Carrell gemacht, später hat das Reinhard Fendrich
Ja,
gemacht.
ich weiß.
Auch
Oh
sehr
ja.
charmant. Und wer sich aber durchgezogen hat durch die Sendung, war unsere Susi. So,
Ja,
Udo, wer soll nun
Susi
dein
war mit der
Herzblatt sein?
sympathischen Stimme immer
Genau.
dabei. Unglaublich.
Ist
Ja.
es Kandidat 1? Ne? Und wir haben gerade neulich, haben wir noch drüber gesprochen, haben gesagt, das war eine wirklich schöne Sendung. Die sollte man eigentlich mal wieder auflegen. Oder was ich ganz dunkel noch erinnere, was ich aber auch mal sehr klasse fand, war mit Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe.
Richtig.
Also da wäre ich sofort, also falls das jemand sieht, der irgendwie Sendungen produziert,
Geld
ruft
oder
mich an,
Liebe?
das
Wir
mache
werden
ich.
dabei. Super. Ja, aber lass uns mal ein bisschen in die Realität wieder zurückkommen, weil ich glaube, du kennst die Zahlen ja viel, viel besser als ich, aber ich denke, der Anteil an Singles in Deutschland und zivilisierten Ländern ist immer größer geworden. Woran mag das liegen? Hast du da eine Erklärung für? Und da sind doch auch Sehnsüchte dahinter. Ist es so, dass Menschen sagen, nee, diese Freiheit lasse ich mir nicht nehmen, und dann habe ich einen Partner, da muss ich mich einschränken und dieses, will ich das nicht? Oder ist die Gelegenheit nicht da oder die Kompetenz überhaupt Beziehung zu bilden?
Das ist eine ganz große Mischung. Und bevor ich da einzeln drauf reingehe, möchte ich dir sagen, es ist grundsätzlich, also wenn wir darüber sprechen, und auch ich habe das lange Zeit so getan, habe ich immer das Gefühl, dass so ein bisschen diese Idee entsteht. Also es gibt Menschen, die sind in Beziehung und es gibt Menschen, die sind es nicht, die sind Singles. Und es entsteht immer so ein bisschen dieses Gefühl, als ob das falsch wäre. Also als ob das ein Zustand ist, der behoben werden muss. Und auch, also auch zu mir kommen viele Menschen, die Singles sind, die, glaube ich, genau das auch denken. Und das denke ich persönlich nicht. Ich würde mir viel lieber wünschen, aber das kann man eben nicht so gut zählen, ja? Ich fände es viel interessanter zu wissen, wie viel Prozent der Menschen, die wir haben, haben denn ein Leben, das sie erfüllend finden, haben ein schönes Leben, haben ein erfülltes Leben. Und ich möchte gar nicht diesen Begriff glücklich verwenden, auf dem ja auch in den letzten 2 Jahrzehnten permanent drauf rumgeritten wird, das ist für mich nicht der richtige Ausdruck, ja, sondern ich würde immer sagen, erfüllt. Das passt für mich besser, weil wir können nicht permanent glücklich sein. Außerdem wären wir blöd, wenn wir immer glücklich sind.
Dann hätten wir nichts zur Steigerung.
Genau, ne? Aber ein erfülltes Leben und ein grundsätzlich schönes Leben und sinnvolles Leben. Und ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die eben im Kopf noch dieses Ding haben, dass sie denken, naja, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Dann müsste man sich aber mal so umgucken im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis und sagen, wie viele Leute, die ich kenne, die einen Partner haben. Also das stimmt ja nicht. Ja? Da gibt es keine Kausalität. Das heißt, ich muss mir also erstmal überlegen, warum würde ich denn überhaupt eine Partnerschaft wollen? Nur weil das normal ist oder weil alle anderen einen haben oder weil ich in einem gewissen Alter bin oder. Und es ist richtig, die Zahl der Menschen, die alleine leben, ist deutlich größer geworden. Und es hat eben viele Ursachen. Und eine der Ursachen ist zum Beispiel, wie du es selber gesagt hast, die Gesellschaft wird immer älter. Ja, und wenn Menschen älter werden, dann führt es natürlich auch dazu, dass ihr Partner oder ihre Partnerin, statistisch, wie wir wissen, ne, öfter eher der Partner, aber
Ja, Männer
so,
sind halt schwächer,
ne,
ist klar.
dass der dann eben wegstirbt und man dann eben alleine lebt. Das heißt, mehr ältere Menschen bedeutet automatisch auch mehr allein lebende Menschen. Dann haben wir auf der anderen Seite den Fakt, den wir uns auch angucken müssen. Früher war das ja im Grunde gang und gäbe, dass du, bis du geheiratet hast, bei deinen Eltern gewohnt hast. Also gerade als Frau, auch meine Mutter ist damals im Grunde 1973, ne, von ihrem Kinderzimmer in die eheliche Wohnung gezogen mit meinem Vater. Und auch das gibt es heute so nicht mehr. Es ist, also du verlässt dein Elternhaus, du machst eine Ausbildung oder ein Studium, ne, dann gehst du weg, vielleicht lebst du am Anfang noch in einer WG oder so, aber es ist sehr, sehr, sehr viel normaler, sich sein eigenes Leben aufzubauen, anstatt mit der Familie sehr lange zu leben. Und also alleine das, denn wir zählen ja, wir können nicht zählen die Menschen, die nicht in Partnerschaften sind, das kann man nur schätzen. Zählen kann man nur die Menschen, die alleine unter einer Meldeadresse gemeldet sind. Und das ist der erste Faktor, wo sich also diese Statistik so ein bisschen in Richtung verschiebt, die nichts damit zu tun hat, wie Menschen leben oder ob sie in Beziehung sind oder nicht. Man zieht ihn vielleicht auch nicht gleich zusammen mit jemandem, wenn man jemanden kennenlernt. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber so, Weißt du, meine Mutti hat mal zu mir gesagt, ja, also früher, da ist man nicht einfach so auseinandergerannt. Ja, so, da ist man zusammengeblieben. Und dann denke ich mir, ja, und manchmal war das gut so und manchmal war das nicht gut so. Ja, und da gibt es eben ein ganz großes Thema, was die Männer betrifft, dass früher Frauen sehr viel länger bei ihren Männern geblieben sind, weil zum einen die gesellschaftliche Ächtung sehr viel stärker war und zum anderen einfach auch die, und das ist bis heute immer noch manchmal ein Thema, das Wirtschaftliche, ne? Gerade wenn eine Frau Kinder mit einem Mann hat, habe ich gerade im weiteren Bekanntenkreis erlebt, wo eine Frau wirklich zu ihrem Mann zurückgegangen ist, weil die kam einfach vorne und hinten mit der Kohle nicht klar. Die zwei Kinder, beide schulpflichtig, das mit anderen Worten, sie kann nicht ganztags arbeiten gehen und so weiter und so weiter. Und dass eben häufig da auch Abhängigkeit eine Rolle spielte. Und je besser ausgebildet Frauen sind, je stärker die Chancengleichheit von Frauen ist, je weniger sie also auf die wirtschaftliche Potenz eines Mannes angewiesen sind, umso eher ist es eben auch der Fall, dass sie halt sagt, du weißt du was, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, so. Und das Zweite ist, es gibt halt diese, da ist jetzt auch ein interessanter neuer Begriff, der Male Loneliness. Und was also um sich greift, dass es eben einfach gerade so ab einem gewissen Alter immer mehr Frauen gibt, die sagen, du weißt du was, ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Ja, so, also. Und das habe ich natürlich auch bei mir immer wieder, ne, dass Frauen in meine Workshops kommen, die sagen, naja, weißt du, es ist so, also ich war 20 Jahre mit meinem Mann verheiratet, wir haben zwei jetzt fast erwachsene Kinder, und ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich nur noch hier so das Dienstmädchen, was nicht immer, aber manchmal auch jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, auch mit der Frau selber zu tun hat, nämlich wie wir das gelernt haben. Und wir Frauen stehen da ja auch in so einem Dilemma, dass wir auf der einen Seite die Mütter als Vorbilder hatten und gerade auch noch in meiner Generation und in deiner sicher noch viel mehr diese Mütter, die sich so aufgeopfert haben.
Absolut.
Also die wirklich Tag und Nacht und immer über ihre Grenzen gegangen sind, immer alles für die anderen gemacht haben, nichts für sich gemacht haben. Und häufig, wenn, gerade wenn diese Mütter dann nicht glücklich waren, wenn die nicht erfüllt waren, dann haben die wohlmeinend, aber wir wissen ja, gut gemeint und gut gemacht, ne? Zwei ganz unterschiedliche Sachen,
Absolut.
ihren Töchtern gesagt, mach dich nie von einem Mann abhängig. Und dadurch haben viele Frauen so ab meiner Generation vorwärts gelernt, Beziehung bedeutet Abhängigkeit.
Ja, ist
Und
nachvollziehbar.
das will man natürlich nicht. Also wie machst du das jetzt? Und weil man aber kein anderes Vorbild hat, ne? Man sitzt also immer zwischen diesen zwei Stühlen, dass man unabhängig sein möchte, aber andererseits möchte man auch eine Beziehung haben. Und wir haben aber alle, weder Männer noch Frauen, wirklich gelernt und also gelernt durch Vorbilder, durch Abgucken, durch die Familie, durch die Gesellschaft. Wie macht man das denn? Ja, wie hat man denn eine Beziehung, die nicht Abhängigkeit bedeutet? Ja, die wirklich eine Partnerschaft ist, nach einer Idee, die eben nicht dieses Modell, ich sag mal, dieses Vorkriegsmodell
Ja, klar, richtig.
ist. Und
Ne?
das ist gar nicht
Der
so
Mann bringt das
einfach.
Geld, die Frau macht den Haushalt zu.
Ja,
Ne?
genau. Und das funktioniert eben so heute nicht mehr. Und ich glaube, dass da ganz viel, auch ganz viel Missverständnisse und eben auch durch diese Missverständnisse ganz viel Frust sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sich eben aufhäuft. Und dann kommt dazu, dass durch die sozialen Medien, die dir ja dann immer wieder spiegeln, was du sowieso schon denkst, ne, dass du dann auch in so einer Blase lebst. Ja, genau. Ne, so. Und das ist ganz schön doof.
Und
War jetzt eine lange Antwort,
ja,
aber.
nein, nein, alles gut. Lina, du hast in deinem Berufsleben schon Zehntausende von Menschen sozusagen in Beziehung gebracht oder betreut in Beziehung. Was sind denn so die Schlüsselfaktoren? Wie kann denn ein erfolgreicher Beziehungsaufbau, wir gehen ja erstmal auf den Aufbau, ein Beziehungsaufbau funktionieren, dass es funkt oder dass dieses Einverständnis ist, diese emotionale Bindung, diese Brücke gebaut wird. Was ist dafür erforderlich?
Also, du hast eine ganz wichtige Sache ja vorhin schon genannt und das hat sich nicht geändert, diesen Mut und diesen Willen, die Gelegenheit zu nutzen. Manchmal, ich würde sogar sagen, ein Stück weitergehen zu sagen, auch die Gelegenheit zu schaffen. Ja, also nicht darauf zu warten, dass sich eine Gelegenheit ergibt, sondern vielleicht aktiv ein bisschen daran mitzuarbeiten, dass
Da
sich
gibt es einen
eine
blöden
Gelegenheit
Spruch, der
ergeben
kluge
könnte.
Mann baut vor, glaube ich.
Ja, genau. Und ein ganz wichtiger zweiter Faktor ist Interesse. Ja, und es gibt ja diese, das wirst du wahrscheinlich auch noch kennen, diese sogenannte Werbewirksamkeitsformel, die AIDA-Formel. Ne? Das ist ja ein uraltes Prinzip, aber genau so funktioniert im Grunde auch eine Kontaktanbahnung. Ne? Ich brauche erstmal Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit alleine reicht aber nicht. Ich brauche auch ein bisschen Interesse. Und aus diesem Interesse muss aber ein bisschen mehr Interesse werden. Ich muss mich also in irgendeiner Form für den anderen nicht nur interessant machen oder interessieren, sondern da muss auch eine gewisse Form von Begehrlichkeit geweckt werden oder ne, da sein. Und da muss
Desire.
ne, ein gewisser Bedarf geweckt werden.
Bedarf wecken,
Und
ja.
ne, so im Grunde ist es genau so, ist es auch, wenn ich so eine Beziehung aufbaue. Wenn ich nicht aufmerksam bin, dann kriege ich gar nicht mit, wer so da ist. Wenn ich mich nicht wirklich für den anderen interessiere, dann bin ich vielleicht auch nicht besonders interessant. Und so geht das eben weiter. Und dann muss dieser Moment kommen, wo eben auch die Action, ne, das letzte A kommt, wo man dann eben auch wirklich tätig wird. Ja, wo man dann wirklich sagt, okay, Mensch, ne, wollen wir nicht mal so. Und dieses Muster wiederholt sich eben, ne, auch in verschiedenen, wie sagen wir, Eskalationsstufen eines Beziehungsaufbaus. Deshalb benutze ich das ganz gerne, weil man sich das so gut merken kann. Ne? Man immer wieder guckt, es geht immer wieder um diese Dinge. Es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Interesse, es geht um so eine Begehrlichkeit, eben dieses Desire. Und dann muss man auch was tun. Das ist egal, ob das jetzt das erste Ansprechen oder das erste Date oder der erste Kuss oder ist. Und was dafür ganz wichtig ist, nach diesem Interesse ist, es muss eben auch eine Form von Vertrauen entstehen.
Und da gebe ich
Und
dir völlig recht. Also da sage ich immer dieses, ich glaube von Giddens ist das Prinzip der 5 Stufen der Nähe. Du musst immer das Ampelprinzip beachten.
Ja.
Viele fahren ja immer über die rote Ampel. Ne? Jetzt steht die Frau da so und guckt dich so an. Dann weißt du doch, ich muss noch was tun. Wenn sie sich aber öffnet und lächelt, dann steht die Ampel langsam auf grün. Und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Und viele überfahren immer diese rote Ampel, quatschen den Partner zu oder den künftigen Partner und merken überhaupt nicht, dass der das gar nicht will.
Ja, das ist noch gar nicht dran, ne?
Der
Das
ist noch nicht
ist
dran.
obwohl. Naja, also ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir dieses Prinzip angucke, denn das ist grundsätzlich völlig legitim und das funktioniert. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Es gab mal jemand, der hat so ein Beispiel gesagt und er sagte, du fragst ja auch nicht jemanden beim zweiten Date, ob er dich heiraten will. Und dann muss ich immer lachen.
Die Leute, die ziemlich unklug sind, schon.
Ja, mein Mann hat das gemacht
Hat es gemacht,
und
dann
das hat
war er sich aber auch
funktioniert.
ziemlich sicher, oder? Und alle Ampelsignale standen auf grün.
Das war, also ich kann dir, ich sage, bis heute sage ich, wenn ich nicht selber dabei gewesen wäre, würde ich das gar nicht glauben. Und das hatte tatsächlich damit zu tun, dass wir uns vorher sehr, sehr, sehr viel geschrieben haben, über, aber auch nur Wochen, aber dass da war irgendwie so ein Turbo drin. Das war ganz komisch. Also das war so, dass jeder beim anderen so, also das ist alles so in den richtigen Schlitz gefallen beim jeweils anderen, was da so war. Und das war einfach so verrückt, dass dass er ist ja Künstler und er hat halt, ihm ist ein Lied eingefallen und dieses Lied hieß halt Willst du? Und er hat das für sich so als Zeichen gesehen, dass das, ne, also das ist, und dann habe ich im Nachhinein habe ich gedacht, also ich habe den das erste Mal getroffen, als ich den in echt dann in Live und Farbe gesehen habe und da habe ich danach zu meiner Freundin gesagt, den heirate ich. Weil da auch bei diesem Date ganz irre Sachen passiert sind, die noch nie bei einem Date passiert sind. Da ist er, den heirate ich, das weiß ich. Und dann hat der mich eben beim nächsten Date, hat er gesagt, ich habe ein Lied für dich geschrieben. Und dann höre ich das. Und ja, es ist so eine Art Heiratsantrag. Und dann dachte ich, ja, wie verrückt, ne? Also ich habe ja gesagt, den heirate ich. Und dann hat er mir wirklich dieses Lied geschenkt. Und dann hat er mich wirklich gefragt, ob ich ihn heirate. Und dann habe ich gedacht, na ja. Ich habe letzte Woche schon gesagt, den heirate ich. Das ist ja jetzt, das wäre jetzt in 17 Jahren beim Udo im Podcast eine total blöde Geschichte, wenn ich dann Nein gesagt hätte, ne?
Da hast du recht. Also du hast es auch damals schon geahnt. Genau, darum geht's. Ja, siehst du.
Und da hab ich gedacht, naja, also ich sag dann mal ja, ne?
Ja.
Aber dass das funktioniert, da war ich mir auch nicht so sicher. Da muss ich ganz ehrlich
Ich
gestehen.
finde ja toll, wenn es so schöne Geschichten gibt. Meine Geschichte ist auch ganz schön. Ich war Student und hatte eigentlich von den ganzen Studentinnen die Nase voll. Weil ich war schon ein bisschen älter. Ich hatte ja schon Berufsleben hinter mir und ich war, ich glaube, 28 oder so. Und dann kamen diese ganzen Mädels, die kamen gerade vom Abitur und haben darüber geschwärmt, wie es denn war in der Tafel. Und ich habe gedacht, meine Güte, da findest du doch keine. Und ich habe das damals schon gemacht. Ich bin auf diese Online-Plattform genommen, die noch analog war. Ich habe eine Anzeige in der Zeitung gesetzt. Und da stand drin, wo sind eigentlich ganz die ganzen Mädels geblieben, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat? Und das hat offensichtlich Aufmerksamkeit hervorgerufen, was ich am schlimmsten finde bei diesen Anzeigen. Die fand ich immer so, ich sage, wenn du dich für jemanden entscheidest, dann zeig doch nicht gleich, dass du geizig bist. Die meisten Anzeigen sind mit zig Abkürzungen, damit man nicht so viel Text hat. Und dann sage ich, wie bescheuert kann man sein? Schreibt eine halbe Seite. Weil wenn du eine halbe Seite schreibst, dann wissen die anderen, es ist dir ernst. Aber nicht eher, und das tust du nicht. Naja, und daraufhin hat dann unter anderem meine jetzige Frau geantwortet, die hatte nicht nur die schönste Handschrift, sondern die hat auch pfiffig geschrieben. Und das fand ich toll. Und das ging dann weiter. Wir haben uns getroffen und irgendwann habe ich dann, weil ich ja ein bisschen geschäftlich unterwegs war, habe ich einen Brief A4 in ihre Firma geschrieben. Sagen wir mal, eine Angebotsofferte und so. Also Heiratsantrag. Und das Doofe war nur, dass sie genau darauf eingegangen ist. Sie hat mir schriftlich geantwortet, per Post. Ich habe also 3 Tage gewartet, gesagt, ist das nicht angekommen, dieser Brief? Wie war das? Wie ist das? Es war so cool. Naja, und jetzt sind wir über 30 Jahre verheiratet.
Also ihr habt das sofort schön kaufmännisch schriftlich
Ja,
gemacht.
aber das war nicht, das Kaufmännische stand nicht dahinter, sondern einfach die Form, was anderes zu machen,
Super.
was Originelles zu
Ja,
machen. Das fand ich richtig.
finde ich toll, finde ich richtig gut. Oh, herrlich. Und die habt ihr hoffentlich auch noch, diese Schriftstücke.
Ja, natürlich, also
Ja,
das gibt
klar.
es auch noch, ne? Aber
Super.
sag mal, was ist denn so aus deiner Sicht, es kommen ja bestimmt auch einige, die ein bisschen Probleme und Schwierigkeiten in der Beziehung haben, was macht denn so eine erfolgreiche Partnerschaft über die Jahre hinweg aus?
Naja, weißt du, ich muss dir sagen, da kann ich jetzt nur aus ganz eigener Erfahrung sprechen oder aus dem, wo es eben nicht funktioniert hat.
Ja,
Denn
okay,
zu
dann sag,
mir
warum es nicht funktioniert.
kommen ja immer die, wo es ja nicht
Ja.
funktioniert hat, weil ich mache ja tatsächlich keine Paarberatung.
Okay.
Ich berate Menschen, bei denen es eben ja bisher mit der Beziehung nicht funktioniert, wie es denn bei der nächsten oder bei der ersten überhaupt funktionieren könnte. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das Thema deines Podcasts, ne? Das Thema Verantwortung. Und dann aber auch gepaart, und das finde ich mindestens genauso wichtig, mit dem Thema Vertrauen. Ja, du sagst ja, Führung braucht Verantwortung. Und da stehe ich 100% auch dahinter. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, ich selber hatte, glaube ich, nie ein Thema mit Verantwortung. Also ich habe immer eher mehr Verantwortung übernommen, als ich irgendwie sollte, was aber häufig auch dazu geführt hat, dass es gar nicht so einfach war, mich zu lieben. Ne? Wenn dein Partner kommt und möchte dir eigentlich was Gutes tun, ja, und möchte dir helfen oder möchte dich unterstützen und du bist aber so gestrickt und auch erzogen, ne, dass du sagst, ach komm, lass mal, ne, es geht schon, ist ja auch so der Satz der Frau im
Bitte.
21. Jahrhundert geht schon, dann ist es gar nicht so einfach, denn Liebe besteht ja nicht nur aus Geben, es besteht ja auch aus Empfangen. Und wenn einer richtig gut ist im Geben, aber dafür richtig, richtig schlecht im Empfangen, dann geht das nicht, ne? Du kannst die Geschenke nicht ewig an die verschlossene Tür schmeißen. Und das ist ein großes Thema und eben auch so dieses Vertrauen, was da auch zu tun hat, ne? Also dieses Geben und Empfangen und das Vertrauen darin, weil ich auch gemerkt habe, bei mir zum Beispiel, dass wenn ich sehr viel Verantwortung übernehme oder ich kann das so framen, ne? Ich kann sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung, dass das aber manchmal auch heißen könnte, ich kann nicht so gut vertrauen, ne? Ich kann nicht so gut auf den anderen vertrauen, dass der das schon gut macht oder dass ich, wir haben so einen lustigen Satz, der ist in einem Workshop von mir mal entstanden, wo es um dieses Thema ging, dass Vertrauen eben nicht heißt, dass man darauf vertraut, dass der andere das schon so macht, wie man das selber haben will, sondern das Vertrauen bedeutet, dass man darauf vertraut, dass ganz egal, wie der andere das macht, dass das am Ende okay ist und dass das gut wird. Und der Satz, den wir da geprägt haben, den hat also eine Teilnehmerin gebracht, die sagte, also kurz gesagt, es ist egal, in welche Schüssel der Kartoffelsalat kommt.
Ja, richtig.
Und da haben tatsächlich ganz viele Menschen ein Bild zu, ne? Weil es gibt offensichtlich wirklich in ganz vielen Familien gibt so eine unausgesprochene Regel, in welche Schüssel beim Grillfest der Kartoffelsalat kommt. Und meistens ist das in allen Familien die gleiche. Weißt du, diese Glasschüssel aus diesen Kotflächen.
Richtig, ganz genau, diese Glasschüssel.
Und Vertrauen bedeutet im Grunde, dass man darauf vertraut, dass wenn man dem Partner sagt, ne, füll mal den Kartoffelsalat in die Schüssel, dass der Kartoffelsalat total okay ist, auch wenn der Partner dieses unausgesprochene Gesetz nicht kennt, na, und den in irgendeine andere Schüssel macht.
Und
Das
wenn
ist
eine
okay, damit können
Tupperdose
wir alle
tut, weil die
leben.
gerade da war, ja.
Ja, damit können wir alle leben, das ist okay. Und das ist für mich immer so ein schönes Bild und deshalb so ein schöner Satz, der so hängen geblieben ist. Dass wir, glaube ich, manchmal, vielleicht auch, weil viele Menschen eben auch durch dieses Alleineleben, ne, das so gewöhnt sind, so ihr richtiges Richtig zu haben. Und dass man dann dieses Gefühl hat von, mein Richtig ist das richtige Richtig. Das ist so das richtigere Richtig. Und das ist was, woran Beziehungen wirklich zerbrechen können, wenn wir darüber sprechen, wessen richtig das richtigere richtig ist. Und da in dieses Vertrauen zu kommen, ja, dass man einfach merkt, auch mein Richtig ist nicht das einzige Richtig. Und auch zu gucken, was ist denn wirklich wichtig? Und deshalb eben dieser Satz, ne? Es ist nicht wichtig, in welche Schüssel der Kartoffelsalat kommt. Und darüber muss man sich eben auch überhaupt nicht streiten. Das macht ganz, ganz, ganz viel aus für eine lange, glückliche Beziehung und Partnerschaft.
Liebe Nina, du kannst sagen, also es ist nicht wichtig, welche Schüssel für den Kartoffelsalat da ist, aber wichtig ist schon, wen suche ich mir aus, wenn ich in meinen Beziehungen vorankommen will. Da gibt es jemanden, die Coachin und erfahrene Expertin Nina Deißler. Wo finden wir dich? Ich weiß, Nina Deißler eingeben und da gibt es hunderte von Links. Du hast auch sehr viele Bücher geschrieben, 13 Stück, glaube ich, an der Zahl zu diesem Thema. Unglaublich. Und ich freue mich, wenn Menschen auf dich zukommen, weil bei dir spürt man einfach, dass du das Thema Beziehung lebst und auch den anderen Menschen näher bringen kannst. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und hat mir viel Spaß gemacht.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.